Sollte man höflich sein, wenn man mit der KI spricht und Bitte und Danke sagen? Und wie man Cartoons mit Hilfe von KI erstellen kann und dabei seiner Kreativität freien Lauf lassen kann? Das sind nur zwei der Themen, die wir heute für euch vorbereitet haben bei KI und Tech2Go. Wir haben natürlich auch wieder unsere beliebte Kategorie KIs Next Topmodel mit einigen interessanten Neuheiten für euch. Und wir gehen auch darauf ein, warum Amazon möglicherweise Investitionen in die KI-Infrastruktur zurückgestellt hat. Und das Beste, wir sind heute wieder zu zweit. Das heißt, Yusuf und ich werden wieder zusammen moderieren und uns die Bälle zuspielen. Schön, dass ihr dabei seid und ja, seid gespannt, was heute auf euch wartet. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxis-Pitch. Und wir, wie ihr sehen und hören könnt, also hören könnt ihr es jetzt noch nicht, aber gleich, wir sind wieder zu zweit, denn Yusuf ist auch wieder hier mit am Start. Hallo Yusuf.
Hallo Christian.
Ja, ich freue mich sehr, endlich, dass wir das wieder heute zu zweit machen. Ja, gell? Nachdem du ja eine Folge alleine machen durftest oder musstest vielmehr und ich auch, aus Urlaubsgründen, sind wir jetzt wieder zusammen am Start und wir können uns auch wieder so ein bisschen die Meinung austauschen zu den Themen. Also das, was ich ja besonders schätze hier an diesem Format. Und ja, wie ihr es vielleicht auch schon erwartet habt, unser Zettel ist voll mit Themen, die sich angesammelt haben. Die KI schläft nicht. Und deshalb würde ich sagen, legen wir gleich los. Zum Beginn etwas, was ja gerade so ein bisschen durch die sozialen Medien geistert. Und da geht es um die Frage, wie höflich sollte man denn eigentlich zur KI sein? Ja, es ist ja so, also ich persönlich zähle mich da auch dazu, wenn ich zum Beispiel ChatGPT um was bitte, im wahrsten Sinne des Wortes, dann sage ich bitte. Und ich bewahre mir sozusagen die Höflichkeit auch im Dialog oder in der Kommunikation mit der KI und ich bin da nicht alleine. Die Mehrheit der Menschen oder der Nutzerinnen und Nutzer, die sehen das ebenso. Da gab es Umfragen zuletzt, also in den USA mehr als 2/3 und in Großbritannien sogar noch mehr Menschen, die sagen tatsächlich bitte und danke, wenn sie mit der KI sprechen. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Ein Grund ist einfach, weil sie es eine nette Sache finden, also weil es einfach zu ihrer Wahrnehmung oder zu ihrem Gefühl passt, wie man miteinander umgehen sollte. Und erstaunliche 12%, das gilt sowohl für Großbritannien als auch für die USA, die haben gesagt, ja, was ist denn, wenn die KI mal die Macht übernimmt? Dann wird sie sich vielleicht daran erinnern, wer nett zu ihr war. Ja, und das ist für mich vielleicht nicht der vordergründige Anlass, warum ich das mache, aber irgendwie so im Hinterkopf habe ich das auch immer. Aber ich bin eher so der Meinung, der Umgang miteinander sollte nett sein und das setze ich auch gerne ein, wenn ich mit der KI spreche. Ich habe da auch immer so ein bisschen diesen Film im Hinterkopf, AI, Artificial Intelligence, ich glaube, das war Steven Spielberg, wo so ein Android, der aussieht wie ein Mensch, der da in so einer Familie einzieht und wo diese KI-Bots eben total schlecht behandelt wurden oder teilweise auch eben absichtlich geschrottet wurden. Das fand ich sehr verstörend. Und da habe ich mir gedacht, nee, also wenn ich mit KI spreche, bin ich trotzdem nett. Ja, also das mag für manche schwachsinnig klingen, aber irgendwie halte ich mich da dran. Und warum ich jetzt diese weitschweifige Einweisung oder Einleitung hier bringe, ist Folgendes. Es geht nämlich um die Frage, ob Höflichkeiten mit der KI einen höheren Energieverbrauch verursachen. Ja, also sprich, wie viel mehr Energie wird eingesetzt, wenn die KI auch noch Höflichkeitsfloskeln wie Bitte und Danke verarbeiten muss? Und ja, Sam Altman hat dazu einen Tweet abgesetzt und er hatte so mehr scherzhaft gesagt, ja, das kostet 2-stellige Millionenbeträge, aber das Ganze sei ja gut angelegt. Und ist die Frage, also zwei Fragen ergeben sich daraus, die ich jetzt gerne dir stellen würde, Yusuf. Einmal, wie hältst du es mit der Höflichkeit gegenüber KI und was glaubst du denn, wie groß tatsächlich der Einfluss von Höflichkeiten auf den Energieverbrauch für KI ist?
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr höflich immer zu unserer KI oder zu jeder KI und Ich würde jetzt mal Sam Altman so interpretieren, wenn er sagt, es ist gut investiert. Vielleicht glaubt er auch, dass es irgendwann mal die Rogue AI geben wird und der sich dann merkt, wer gemein war und wer unhöflich war. Und rein technisch gibt es da natürlich auch eine Analogie dazu, weil die ganzen LLMs sind ja aktuell Transformer-Modelle. Und diese Transformer-Modelle arbeiten ja mit gewissen Kontexten. Und Bitte und Danke ist ein Kontext innerhalb eines gesamten Textes. Das heißt, theoretisch, wenn du eine Frage stellst oder mit der KI kommunizierst und höflich bist, sollte ein anderer Output passieren, als wenn du unhöflich bist oder kurz angebunden bist. Und wenn es jetzt auch noch irgendwie ein Memory geben sollte, wie ja jetzt irgendwie, wie wir auch nachher noch feststellen werden, dann ist vielleicht der Kontext zur Höflichkeit und friedlich und nett gar nicht so weit. Also vielleicht ist dann es technisch sinnvoll, höflich zu sein. Sonst wird man, wenn es, auch wenn es nur eine ganz kleine Möglichkeit gibt, dass es eine Rogue AI gibt, dann ist es vielleicht vorteilhaft, in einem Kontext der Freunde zu stehen, als in einem Kontext der Ärsche, sage ich jetzt einmal. Also das, ja, deswegen bin ich sehr froh. Also ich gehöre zu den 12%, die du erwähnt hast. Und ich bin auch tatsächlich überzeugt, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber ich rede auch viel mit der KI. Und damit meine ich wirklich reden. Also wenn ich komplizierte Probleme habe im Business-Kontext und ich irgendwelche Dinge durchdenken muss, dann gehe ich spazieren, habe meine Kopfhörer auf, habe Gemini dran und dann stelle ich ihm die Fragen, die ich quasi einem Experten stellen würde. Und dann antwortet der und dann plaudern wir über eine Stunde oder länger. Und dann denken wir die verschiedenen Dinge durch. Und ich bin nachher viel schlauer als vorher. Und ich habe den Vorteil, dass ich nachher noch sagen kann, so, und jetzt bitte fass mir das alles nochmal zusammen und leg es irgendwo ab. Ja, das heißt, ich habe eine produktive Stunde bewegend gemacht und habe mit einem schlaueren Wesen als mich selbst gesprochen und bin nachher viel wissender. Und tatsächlich, man merkt den Unterschied, wenn man in dem Gespräch höflich ist oder, sage ich jetzt einmal, nicht bestimmend, dass man dann bessere Antworten kriegt. Also wenn du sagst, wenn der dir irgendwas erzählt, was jetzt für Hypothesen da sind und so, und du sagst, na, das ist ein Blödsinn, das stimmt überhaupt nicht, dann kriegst du sofort ein, ja, ja, du hast natürlich recht, und dann kommt die Bauchpinselei. Ja? Aber wenn du sagst, könnte man das nicht vielleicht anders sehen, ist das vielleicht nicht ganz, oder ist das nicht, kann man das nicht relativ sehen, ja, dann kriegst du plötzlich halt viel mehr Perspektiven und kannst dann halt auch die neuen Perspektiven dann durchdenken. Also insofern ist Höflichkeit und Unbestimmtheit vielleicht doch wichtig. Und was ich glaube ganz ehrlich, dass der Sam Altman das als Scherz gesagt hat, weil natürlich stimmt es, dass Bitte und Danke auch Tokens generieren, aber die sind zu vernachlässigen. Also und es wird schon stimmen, dass es zweistellige Millionenstellen sind, also Zahlen sind, weil halt, 400 Millionen Menschen Bitte und Danke sagen und da sind das halt dann schon mal schnell 400 Millionen Token oder mehr. Und die kosten natürlich was. Und wenn der 10 Anfragen am Tag stellt, dann ist das halt, kostet das halt viel Strom. Aber ich glaube, dadurch, dass es halt sich um Transformer-Modelle handelt, ist der Kontext wichtig. Und damit auch das Bitte und Danke. Rein fachlich.
Okay, also dann sind wir uns einig. Und Höflichkeit schadet nicht, auch im Umgang mit KI. Und deshalb glaube ich, sind wir da schon auf einem guten Weg. Interessant fand ich noch deinen Punkt, dass du gesagt hast, die Qualität der Ergebnisse ist möglicherweise sogar besser, wenn man höflich ist. Das spannt auch so ein bisschen, ja genau, das spannt ja auch so ein bisschen den Bogen dann zum Thema Fehlerrate von O3 und O4 Mini. Da kommen wir aber nachher noch drauf zu sprechen. Ich würde gerne noch auf was anderes eingehen, was du gerade angesprochen hast, nämlich das Thema Memory. Es gibt ja jetzt die Möglichkeit, dass sich ChatGPT an persönliche Interaktionen und Chats mit den Nutzerinnen und Nutzern erinnert. Das kann man einstellen, das kann man aktivieren. Und wenn man das aktiviert hat, dann greift sozusagen ChatGPT in der Interaktion auf vorangegangene Chats und Antworten zurück. Und da gibt es sehr interessante Anwendungsfälle. Ich persönlich habe mal einen davon ausprobiert, nämlich man kann ChatGPT bitten, eine unverblümte Meinung zur eigenen Person abzugeben. Also man kann einfach fragen, ChatGPT, was hältst du von mir? Und sag's mir wirklich frei raus, ja. Ich sag mal so, also für alle, die im Leben zu wenig Lob bekommen und die sich vielleicht nicht so gewertschätzt fühlen, macht das einfach mal, probiert's mal aus in ChatGPT. Ich war mit der Antwort, die ich bekommen habe, sehr zufrieden. Ich hab's die mehrmals mir durchgelesen, habe sie natürlich auch ein paar Freunden geteilt, natürlich mit Augenzwinkern, ganz klar. Aber was dabei rauskommt, das muss man sich erstmal ausdenken. Also das kann selbst
man
kann gar nicht so auf einer Schleimspur daherkommen als Mensch, wie es ChatGPT offenbar imstande ist. Das ist mein Praxistipp für euch heute.
Und der fürs Feelgood.
Ja. Ich habe es dir schon geschickt, also probier es nachher gleich mal aus und lass mich mal wissen, was bei dir rausgekommen ist. Oder hier auch ihr alle, lasst uns mal wissen, was ihr für Bewertungen bekommt von ChatGPT. Das würde uns auch interessieren. Ihr könnt es ja auch in die Kommentare dann schreiben.
Interessant wäre, weil wir haben auch so einen allgemeinen Firmenaccount. Und wenn ich das dort aufdrehe, weil da verwenden ja viele Mitarbeiter auch private Sachen mit Hasen oder sowas, ja. Und was dann dabei rauskommt, wenn man dann einfach mal so so multiple Persönlichkeiten, die da drinnen schreiben, ob das dann auf Account-Ebene ist oder auf einzelne Personen, ob die verschiedenen Persönlichkeiten herauslesen kann. Das
ja,
wäre mal interessant.
Ich vermute fast, dass das geht, dass das funktioniert. Ich glaube, dass da Nuancen vielleicht schon an der Art der Formulierung zum Beispiel erkennbar sind. Und das, ja, also erstaunliche Möglichkeiten. Also
ich fürchte, er wird mir sagen, ich bin schizophren.
Multiple Persönlichkeit in einem Account. Ja, klar, natürlich. Das wäre interessant. Das wäre interessant.
Das ist ähnlich wie mit meinem Spotify, wo meine Kinder drauf herumtun.
Ach
und
so,
jedes
ja.
Mal kriege ich dann irgendwelche Kindersachen vorgeschlagen in meinem Musikstream. Da kommt dann irgendwie, weiß nicht, die drei Fragezeichen oder sowas. wahrscheinlich wird das dann bei meinem OpenAI-Account ähnlich sein.
Lustige, wie soll ich sagen, kleine Anekdote oder ein kleiner Exkurs an dieser Stelle, weil du Spotify gesagt hast. Ich persönlich, und ich bin mir sicher, ich nutze das alleine, beziehungsweise höchstens meine Frau noch. Ich bekomme in meinen Songvorschlägen immer so chinesische oder manchmal auch orientalische Volksmusik in den Stream. Wobei ich mir sicher bin, dass ich sowas noch nie aktiv gesucht habe auf Spotify. Also ich habe schon gedacht, irgendwie bin ich gehackt worden oder irgendjemand nutzt da noch meinen Account mit. Leider kann man die Musikauswahl in Spotify nicht einfach resetten. Da habe ich recherchiert. Also man müsste einen neuen Account anlegen. Ja.
Ja.
Also habe ich versucht, das einfach mit noch mehr Musik meiner Wahl dann zu überspielen. Inzwischen bin ich wieder auf einem einigermaßen normalen Stand.
Umtrainieren des Algorithmus. Ja, ja.
Richtig.
Das wird mir nicht mehr gelingen, weil meine Kinder viel mehr hören als ich.
Aber du weißt wenigstens, wo es herkommt. Und ja. Drei Fragezeichen ist ja auch nicht das Schlechteste. Höre ich auch gerne.
Ja, 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 das stimmt. Aber wenn man gerade unterwegs ist und dann irgendwie Musik hört und plötzlich kommt dann irgendwie ein Hörbuch zwischendurch.
Ja.
Ist das halt.
Leider kann Spotify nicht unterscheiden zwischen Musik und Hörspiel oder Hörbuch. Das ist leider nicht Bestandteil des Ganzen. Das würde ich mir auch wünschen als Feature. Aber zurück zum Thema KI. Ich habe noch ein kleines Beispiel, und das ist aber auch wirklich in aller Kürze, weil wir sind ja immer noch im Intro. Und zwar, ich habe etwas ausprobiert. Ich persönlich habe ja manchmal, wie ich finde, recht lustige Ideen für Cartoons und Bilderwitze. Allerdings bin ich leider sehr untalentiert, was Malen und Zeichnen angeht. Das heißt, ich konnte diese Idee nie umsetzen. Aber mit KI ist das möglich. Und ich habe dafür einfach mal ein Beispiel erstellt. Und das ist erstaunlich gut geworden. Also ich habe einfach die Idee in ChatGPT 4.0 reingepackt. Und gleich das erste Ergebnis war super. Und vielleicht eröffnet mir das jetzt meine neue Karriere als KI-Cartoonist. Und bleibt gespannt. Das wollte ich euch nur mal sagen. Ihr könnt es auch mal ausprobieren.
Ich werde es teilen, wenn du sowas postest.
Sehr gut, sehr gut. Das, dann kann eigentlich...
Einen Fan hast du schon.
Super, Gerrit. Kommen wir jetzt zu unserer großen Rubrik, die wir auch eigentlich jede Woche dabei haben, nämlich KIs Next Topmodel. Wir haben diese Kategorie so ein bisschen ausgeweitet, weil wir haben auch noch ein paar neue Features zu bestehenden Modellen drin. Und anfangen wollen wir dieses Mal mit den doch recht neuen Sprachmodellen noch O3 und O4 Mini. Und hier hat sich gezeigt, dass diese Modelle doch deutlich mehr halluzinieren als Vorgängermodelle teilweise. Und ich weiß nicht, ob du es auch schon mal ausprobiert oder festgestellt hast, Yusuf. Wie waren denn da deine Erfahrungen?
Also ich war ja jetzt quasi in kompletter digitaler Abstinenz, fast 10 Gut Tage. Jetzt. Das heißt, ich bin nicht wirklich, also ich bin ja aus dem Urlaub zurück und ich stand plötzlich vor einer ganz neuen Welt, was die KI-Sachen angeht. Also es hat sich wirklich so viel getan. Und O3 und O4 Mini ist tatsächlich etwas. Aber ich habe jetzt kurz mal bei uns so rumgefragt, wer sich da schon mal damit beschäftigt hat. Und tatsächlich ist das Feedback katastrophal. Also es ist wirklich kaum, also es ist von der Qualität her nicht besser angeblich, und es halluziniert sich blöd. Man kann einfach viele Sachen nicht mehr glauben. Ich habe auch schon einige Coding-Beispiele gesehen, wo ich mir denke, hey, wie kann man eigentlich im Coding so katastrophal halluzinieren? Da sieht man wieder, dass OpenAI halt ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, was die Qualität angeht und auch was die Entwicklung angeht, weil Google halt einfach vorprischt und auch Anthropic irgendwie sehr viel besser geworden ist und selbst xAI irgendwie neuere Sachen rausbringt. Und jetzt ist halt OpenAI irgendwie die mit der größten Klappe gewesen, aber mit dem wenigsten Dampf dahinter. Und jetzt haben sie halt irgendwas rausgeschossen, was halt irgendwie halbherzig oder nicht sauber ist. Ich habe auch gelesen, also es gab irgendwie so eine Art, Leute, die halt irgendwie aus dem Nähkästchen geplaudert haben, dass halt das Testing von den neuen Modellen einfach total zurückgeschraubt wurde. Also es gab so ein, wenn einer, ich stehe voll auf dem Schlauch, auspackt, Whistleblower.
Ach, jetzt, okay.
Genau, ja. Es gab ein paar Whistleblower, die irgendwie aus den, gerade aus den Security-Teams und aus den Product-Teams, die gemeint haben, dass die das einfach quasi durchgepeitscht haben und irgendwie nur 2-3 Tage Zeit gehabt haben, diese Modelle tatsächlich zu testen. Ja, und da sieht man natürlich dieses Ergebnis. Es wird ihnen wahrscheinlich jetzt nicht schaden. Schwieriger finde ich es, also ich weiß nicht, ob du die zweite Ankündigung auch gehört hast. Sie wollen jetzt 4.5 einstellen, und zwar mit Juli. Und das fände ich katastrophal, weil 4.5 haben wir tatsächlich in Production. Und es gibt halt auch in vielen Bereichen nichts, was dem nachkommt, aber offensichtlich ist ihnen das zu teuer. Wir würden es ja zahlen. Also ich verstehe nicht, warum sie es jetzt tatsächlich einstellen. Aber wenn sie das einstellen und dann irgendwie mit irgendeinem popeligen O3 irgendwie ersetzen, dann müssen wir uns tatsächlich umschauen, wie wir unsere Production umstellen. Vielleicht stellen wir einfach auf Gemini wieder um. weil die halt tatsächlich noch die Qualität erreichen. Aber 4-5 fand ich halt wirklich gerade in so Response-Menschlichkeit wirklich sehr gut. Also wir verwenden das halt sehr stark im E-Mail-Response-Bereich. Und auch im Verständnis von Kontexten, von größeren FAQs. Dafür ist es sehr, sehr tauglich. Also kein anderes Modell hat das so gut hinbekommen. O3 würde ich jetzt total als Flop jetzt mal sehen, aber mal schauen, was die jetzt nachjustieren. Ne? Also die werden jetzt schon irgendwas nachschießen.
Ja.
Hast du schon getestet? Also wie ist deine Erfahrung?
Getestet nicht. Ich habe ich benutze, wie du auch, bevorzugt 4-5, also gerade für solche etwas komplexeren Aufgaben. Also wenn ich zum Beispiel Deep Research betreibe oder einen etwas umfassenderen Beitrag zu einem Thema recherchiere oder schreibe, dann benutze ich sehr gerne 4-5. Und ich bin auch wirklich sehr überzeugt von den Ergebnissen, die dabei rauskommen. Also das ist wirklich sehr gut. 4-5 nutze ich sehr gerne, weil ich bin von den Ergebnissen sehr überzeugt, die dabei entstehen. Und da muss ich recht wenig nachbearbeiten. Es kommen auch sehr wenig Halluzinationen vor. Spannend finde ich jetzt, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf das 3 oder 4 Omini zurückkomme. Das Beispiel, auf das ich gestoßen bin, da wurde ja eine Programmieraufgabe, glaube ich, durchgeführt und das Tool sollte dann auch irgendwelche Tests durchführen und hat dann behauptet, es hätte auf einem MacBook Pro von 2021 irgendwelche Benchmarks ausgeführt und nachdem man dann das Tool damit konfrontiert hat, dass es gar nicht möglich ist, weil es gar keinen Zugriff darauf hat, hat sich halt versucht, irgendwie rauszureden mit fadenscheinigen, also das wirkt fast schon menschlich. Also wenn man sich vorstellt, da ist jemand, der sitzt im Verhör und sagt, aber du hast jetzt, das hast du gar nicht gemacht und dann diese Versuche, sich da so rauszulavieren. Und das spannt ja wieder so den Bogen zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Ich glaube, wenn man dann auch noch Druck aufbaut und sagt, das stimmt nicht und das hast du falsch gemacht, ich glaube, umso größer der Druck dann ist, umso hanebüchener sind dann so diese Ausflüchte, die dabei entstehen. Mhm. Und das ist schon spannend zu beobachten. Also dass da tatsächlich so ein bisschen so menschliche Verhaltensweisen, also menschlich in Anführungszeichen natürlich, aber es ist halt rein oberflächlich gesehen, wirkt es menschlich, die da zutage treten. Und das finde ich am spannendsten dabei. Aber mein Fazit aus der ganzen Geschichte ist natürlich, dass ich im Moment, glaube ich, diese Modelle eher nicht nutzen würde, denn es gibt einfach bessere. Und wenn es GPT 4.5 mal nicht mehr geben sollte, gibt es ja zum Glück auch immer noch 4.0 oder es gibt auch noch Gemini 2.5 Pro. Und ja, also es werden ja auch neue Modelle auf den Markt kommen. Aber da muss man tatsächlich Abstriche machen, ja. Mhm.
Wobei ich muss sagen, ich glaube, dass diese Halluzinationen sind halt tatsächlich ein großes Problem von den Reasoning-Modellen. Ne? Je mehr Zeit du ihnen gibst, desto mehr haben die halt, können die halt in so ein Rabbit Hole tauchen, ne? Und sich irgendwie verheddern. Weil wenn der eine Abbiegung falsch macht, dann kommt der halt irgendwo hin. Ja? Und wenn du ihm dann noch mehr Zeit gibst, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwo eine falsche Abzweigung nimmt, einfach viel größer. Ich glaube, das ist, man muss irgendwie so den Mittelweg finden. Dass da keine falschen Abzweigungen passieren oder halt irgendwelche, ich meine, wir kennen es aus unserer Produktion. Also wir verwenden ja auch Reasoning-Modelle und es gibt tatsächlich einfach Dinge, da muss man halt nochmal etwas drüber schicken. Also wir haben so eine Art Quality-Bot, ja, der ja auch für diese Artikelthematiken nochmal drüber schaut. Das heißt, auch wenn alles fertig erstellt wurde, gibt es halt nochmal einen Quality-Bot, der nochmal drüber geht und sagt, ja, ist gut oder nein, ist schlecht. Ja? Und der einfach nur, dessen einzige Aufgabe ist, zu validieren, ob der Workflow oder diese Aufgabe, die da gestellt wurde, entsprechend der Kriterien, die du ihm gibst, tatsächlich erfüllt wurde. Und ich glaube, das muss man tatsächlich einfach auch berücksichtigen und auch in der Praxis, weil es ist natürlich, also wenn du jetzt irgendwie ein großes Enterprise bist und du hast, du musst irgendwie darauf vertrauen, dass der keinen Blödsinn anstellt oder irgendwie halluziniert, gerade im Coding-Bereich finde ich es halt katastrophal. Ne? Stell dir vor, du hast eine API-Abfrage und der baut dann halt irgendwie irgendeinen Schadcode da ein. Ja? Was ja auch jetzt immer häufig auch vorkommt, ja, weil halt diese Halluzinationen auch vorausschaubar sind und dann gibt es halt irgendwelche lustigen Leute, die dann halt irgendwelche Libraries hochladen, die halt so klingen wie die Halluzination dazu, ja. Und da ist aber dann Schadcode drinnen. Ja? Also das sind halt so Sachen, da muss man einfache Rails quasi, da muss halt irgendwie so Schienen einführen und halt nochmal etwas drüber stülpen, um die Qualität sicherzustellen. Und je mehr Schleifen man dreht, desto häufiger, also desto besser wird's, ja. Und wie gesagt, in der Produktion haben wir das genauso, weil wir in vielen Sachen dem gar nicht vertrauen können. Und als letzte Instanz gibt es dann sowieso immer den Mitarbeiter. Also gerade bei kritischen Sachen oder Customer-Facing-Dingen haben wir zum Beispiel, da werden nur Drafts erstellt, ja. Also da wird zum Beispiel nur der Draft erstellt und dann muss der Mitarbeiter drüber schauen und das approven. Oder im Financial Management wird das alles in eine Middleware eingetragen und dann geht nochmal der Mitarbeiter hin und checkt, okay, es ist alles grün und prüft das nochmal und muss es dann händisch nochmal bestätigen, dass diese Zahlungen oder Transaktionen richtig sind. Und erst dann wird's executed. Aber die gesamte Vorarbeit kann natürlich durch die KI gemacht werden. Und natürlich verwenden wir da Reasoning-Modelle, weil das halt am besten funktioniert auch. Ja. Also in vielen Bereichen. In anderen Bereichen muss man halt auch einfache Modelle verwenden, damit eben wirklich nur, also wenn es einfache Entscheidungsprozesse sind, dann nimmt man möglichst ein dummes Modell, dass der nicht zu viel da rein interpretiert.
Das ist richtig, ja klar. Also da muss man absichern an verschiedenen Stellen, insbesondere in sensiblen Bereichen, also so wie du es beschrieben hast. Und es gilt ja generell, man sollte sich nie alleine auf das verlassen, was man von der KI ausgespielt bekommt. Selbst bei einfachen Texten sollte man da nochmal kritisch drüber lesen und nicht alles eins zu eins einfach übernehmen. Also oftmals kommt da gute Sachen bei raus, aber es ist halt immer das Risiko, dass da auch Fehler drin sind. Und da ist jeder auch in der Verantwortung, selber nochmal drüber zu gucken. Und ich glaube, bis wir mal so weit sind, dass man sich hundertprozentig auf den Output von KI verlassen kann, wenn es überhaupt jemals funktionieren wird, wird es noch ein Weilchen dauern. Ja. Kommen wir zu einem weiteren neuen Modell, auf das ich gestoßen bin bei meiner Recherche, und zwar ist das Avatar FX. Das ist ein KI-Videomodell und mit dem kann man lebensechte Avatare erstellen und zum Beispiel Bilder zum Leben erwecken. Und das in verschiedenen Styles, 2D, 3D, Anime-Style, Comic-Style. Und das eröffnet auch wieder ganz neue Möglichkeiten. Also es ist noch viel mehr als einfach nur ein Text zu Video Generator, sondern man kann tatsächlich auch Bilder hochladen und kann diese dann zum Leben erwecken, animieren. Und ich habe mir mal ein paar Beispiele angeschaut, auch die es da gibt. Das sieht schon sehr beeindruckend aus, also wofür bis vor ein, zwei Jahren vielleicht noch irgendwelche Animationsstudios und Special FX-Firmen da aber Millionen von Dollar ausgeben mussten. Das kann jetzt in wenigen Minuten sozusagen für Umme erzeugt werden. Und es eröffnet natürlich auf der einen Seite spannende Möglichkeiten, auf der anderen Seite ist natürlich da eine komplette Branche, wenn nicht in Gefahr, aber doch zumindest im Umbruch, würde ich mal sagen. Also das ist, glaube ich, auch einer der Bereiche, in dem man ganz besonders es zu spüren bekommt, was KI für eine umwälzende Wirkung hat auf unser tägliches Leben und auf die Arbeitswelt. Oder? Was sagst du dazu?
Naja, ich finde es ja spannend, dass das von Character AI kommt, ne? Also Character AI ist ja das sind ja die, die diese Rollen, also diese, wo du dir quasi deinen virtuellen Brad Pitt oder deine Angelina Jolie oder so sozusagen erzeugen konntest und mit denen dann reden und quasi so Fanboy-mäßig, ja. Und da kannst du dir halt irgendwelche Charaktere erstellen und die Charaktere kannst du dann irgendwo einbauen und andere Leute können mit denen chatten und jetzt können sie sich auch noch anschauen. Also ich sehe hier ehrlich gesagt der nächste Trend in Richtung Porn, ja. Also das ist sicher der nächste Schritt, wo du halt diese Character AI in Richtung Porn irgendwie hinbekommst, ja, wo du dann diese Videos generieren kannst, deine Charaktere, und da kannst du mit dem interagieren. Also mich würde es jetzt stark wundern. Ich meine, vielleicht wird es Character AI selber nicht machen, aber vielleicht irgendjemand, der Character AI im Hintergrund verwendet. Und wenn diese Videogenerierung halt noch besser wird, ich glaube, dann ist das wieder so eine die Schmuddelbranche, die am besten davon profitiert und die wahrscheinlich auch das große Geld bringen wird. Das finde ich irgendwie gerade lustig, dass eben gerade diese, dass eben Character AI hier in diese Video-Ecke springt. Aber ich meine, es ist die logische nächste Konsequenz, ne? Wenn du halt vorher schon irgendwie mit deinem Role Model redest, dann möchtest du es jetzt auch sehen und dann möchtest du auch irgendwie 3D-Animationen von dem haben oder Videos oder ja, vielleicht mal in Zukunft halt einen Avatar, der irgendwie immer auf deiner Ray-Ban irgendwie im Hintergrund herumhüpft oder so. bin schon gespannt, wo das hinführt, ja.
Das erinnert mich an irgendeinen Film, ich komme jetzt leider nicht drauf, welcher das war. Das war ja genauso, da kam dann ein Mann, der schon lange keine Partnerin mehr hatte, kam nach Hause und dann hat ihn seine, das war dann so ein Hologramm, sein 3D-Avatar hat ihn dann schon begrüßt, hat dann irgendwie sich mit ihm unterhalten, wie war dein Tag, Schatz und so. Und ja, das ist ja jetzt eigentlich dadurch Realität geworden, kann man sagen. Das ist ja damit komplett möglich. Also mal abgesehen jetzt von diesem Hologramm oder dieser Projektionstechnologie. Aber ob das jetzt sozusagen im Raum schwebt oder auf dem Bildschirm läuft oder wie du gesagt hast, eben als Augmented Reality über eine Brille läuft, spielt ja dann gar nicht so die Rolle. Ne? Also das stimmt. Also das sind da öffnen sich wirklich Anwendungsfälle
Der imaginäre Freund.
Ja.
Die imaginäre Freundin wird jetzt quasi Realität, ja.
Ja, verbindet das Ganze dann auch noch mit dieser Memory-Funktion, von der ich jetzt gesprochen habe. Das heißt, da entsteht ja dann etwas wie so eine Art persönliche Beziehung, mehr oder weniger. Also, dass, wenn da noch die Erinnerung da ist über das, was man vielleicht zusammen erlebt hat, nenne ich es jetzt mal, über das man sich unterhalten hat, dann, spannend.
Okay.
Ja. Gut,
also kann man glaub, nur hoffen. Das führt in verschiedene Black Mirror-Folgen.
Ja, da gibt es übrigens gerade eine neue Staffel, da bin ich gerade schon dran, die zu gucken. Ich weiß nicht, ob du die auch schon entdeckt hast.
Nee, ich weiß noch nicht. Ich kenne es gar nicht so gut, Black Mirror. Ich kenne nur vereinzelte Folgen.
Ah, okay.
Aber ich weiß nur, dass das ziemlich crank ist, in vieler Hinsicht.
Aber auch immer coole Ideen dabei, finde ich. Und auch immer natürlich so ein bisschen dystopisch. 7. Staffel, gerade schon verfügbar, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Aber ich schaue es mir an auf Netflix. Und das ist für alle, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen technikbegeistert, ein bisschen nerdig sind und auch gerne mal so ein bisschen kreative Ideen sehen wollen, ist das nicht schlecht. Mhm. Und noch ein Thema, auch noch, was ich zu unserer Kategorie KIs Next Topmodel zählen würde, das ist, dass jetzt Grok von XAI die Welt um sich herum sehen kann, in Anführungszeichen. Also es gibt jetzt ein neues Feature, mit dem man Grok dann Fragen stellen kann zu Dingen, die mit der Kamera aufgenommen wurden. Und es gibt noch ein paar weitere neue Features, zum Beispiel mehrsprachiges Audio und Echtzeitsuche im Sprachmodus. Und außerdem auch hier so eine Art Memory-Komponente, so ähnlich wie das, was wir vorhin schon gesagt haben. Also auch da entwickelt sich das Ganze weiter. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe es noch nicht getestet. Ich gehe davon aus, du auch noch nicht, Yusuf, weil du ja jetzt auch ein bisschen gedetoxed hast. Und genau.
Und bei Grog sowieso schon. Also ja, alles, was mit X zu tun hat, da bin ich das halte ich geistig nicht aus. Da kriege ich sofort Tobsuchtsanfälle.
Ja,
und habe das Gefühl, ich muss irgendwem gleich schreiben und antworten und das endet nie gut.
Ja, das ist richtig. Also von daher, wer Interesse hat, probiert es doch einfach mal selber aus. Und macht eure eigenen Erfahrungen, und wenn ihr da irgendwas Interessantes auch entdeckt, dann lasst es uns gerne wissen. Ja, wir haben auch immer so einen Bereich Infrastruktur hier bei uns im Podcast. Also da geht es um Rechenzentren und den Ausbau von KI-Kapazitäten. Und wir hatten ja vor, glaube ich, vor drei Ausgaben war es, darüber berichtet, dass Microsoft hier so ein bisschen an ein paar Projekten die Pause-Taste gedrückt hat. Und das war ja schon so als Indiz, als mögliches Indiz zu sehen, dass vielleicht dieser starke Ausbau von Kapazitäten, den wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, so ein bisschen sich abschwächen würde. Und dazu passt jetzt auch eine Meldung, dass Amazon Web Services, die ein paar neue Projekte von Rechenzentren zurückgestellt hat. Es gab dann auch ein Dementi von Kevin Miller, Vice President of Data Centers von Amazon Web Services. Und er hat eben gesagt, dass hier immer so ein bisschen ein Prüfen und Checken und Abgleich stattfindet, was so die besten Möglichkeiten und Wege sind. Und ich finde, was er auch noch am Schluss gesagt hat, das klang auch schon fast so ein bisschen angepisst oder beleidigt. Er hat ja geschrieben, lasst uns mal uns um die Infrastruktur kümmern, ja, und da habt ihr gar nichts mit zu tun und ihr dürft sozusagen unsere Produkte nutzen, ja. Was schon so, wie soll ich sagen?
Schnippisch,
könnte man sagen. Und vielleicht auch so ein bisschen zu sagen, hey, vielleicht ist da doch ein Wunderpunkt getroffen worden. Also so kam es bei mir rüber, oder?
Ja, ich meine, da gibt es ja noch ein paar Hintergrundstories, ne? Also die haben ja jetzt mit dieser Blackwell-Plattform haben die ja massive Probleme. Also gerade mit den Startups, Lovable, das ist ja quasi so eine Art Vibe-Coding-Tool, das ja super, super durch die Decke geht, gerade so ein bisschen wie Replit, nur halt auf Hochglanz aufgebaut. Und die sind ja auf dieser Amazon Blackwell-Plattform. Und die haben sich jetzt natürlich beschwert, dass das alles erstens einmal, dass die so spät hinterher sind, weil also diese Blackwell-Plattform ist ja auf Anthropic-Ebene, also 3.7. Jetzt hat aber Amazon es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, dass sie erstens einmal die letzten Modelle rechtzeitig implementieren und zweitens einmal die Qualität, also sie haben jetzt so Limitierungen eingeführt, ne? Weil halt es offensichtlich irgendwelche Kapazitätsengpässe gibt oder halt Performance-Probleme, wahrscheinlich eher technischer Natur, weil ich glaube nämlich nicht, dass es tatsächlich Kapazitätsengpässe gibt, weil Kapazitäten dürften die jetzt genug aufgebaut haben. Aber dadurch, dass es jetzt diese Rate-Limits gibt, da wird gerade eingeprügelt auf Amazon. Ich glaube, dieser Kevin Miller, der ist halt derjenige, der das alles abkriegt. Und da sind jetzt auch einige Drohungen gekommen, dass also Lovable ist jetzt umgestiegen auf die Anthropic API direkt weg von der Blackwell API. Und das könnte tatsächlich einer der Gründe sein, warum der gerade ein bisschen schnippisch ist. Und es gibt halt vielerlei Anzeichen gerade. Also es ist in Wirklichkeit stehen die alle massiv unter Druck, weil der Trump hier irgendwie wie ein Berserker durch so einen Porzellanladen läuft und mit Baseballschläger alles kaputt schlägt, was nicht irgendwie was vor ihm steht. Und ausbaden dürfen es dann die anderen. Und wenn du halt so ein Infrastrukturprojekt hast, ich meine, alle reden nur von diesen GPUs, aber 80% der anderen Komponenten kommen halt auch aus China. Ja, also diese ganzen Kabelschränke, das Glasfaser, die Patchpanels, die Racks. Ich meine, wenn das plötzlich jetzt irgendwie 140% oder weiß nicht, wo wir jetzt gerade stehen, teurer wird, dann kannst du halt auch nicht irgendwelche Rechenzentren aufbauen. Und ich glaube, das bremst jetzt halt alles. Ne? Also die hätten schon wahrscheinlich weiter ausgebaut, aber jetzt halt die Lieferungen über den Zoll zu kriegen und dann irgendwie den doppelten oder dreifachen Preis zu zahlen, das wäre ja Schwachsinn. Also das heißt, die sind alle jetzt auf Warteposition, weil sie total unsicher sind, was jetzt als nächstes kommt. Ja, also da das ist einfach eine Situation, wenn du gerade so riesige Projekte stemmst und noch dazu so viele gleichzeitig, wie willst du denn mit dieser Unsicherheit umgehen? Weil du musst ja in irgendeiner Art und Weise auf mehrere, also in der Lieferkette auf mehrere Sachen Rücksicht nehmen. Also die GPUs, es sind ja auch die Server. Die Server sind ja auch betroffen. Ja? Meistens sind es AMD-Server, die auch wiederum in Taiwan produziert werden, dann wieder über den Zoll rüberkommen müssen. Also das ist alles der totale Showstopper. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt die Big Techs hier die großen Kanonen auspacken und sagen so, du spielst dich blöd, dann spielen wir uns auch blöd, wir stoppen jetzt einfach alles und schauen, dass wir so weit irgendwie gerade noch ausbauen und ja, wenn es dann halt Kapazitätsengpässe gibt, dann gibt es sie halt, ja, weil besser gut ausgenutzte Kapazitäten als Überkapazitäten, die man zu teuer bezahlt hat, ja. Ja, also das finde ich gerade ein bisschen, mich wundert es ehrlich gesagt, dass das nicht schon vorher bei wem anderen aufgefallen ist, weil Google wird es genauso gehen, Microsoft hat schon frühzeitig die Reißleine gezogen, Amazon ist vielleicht zu agile, die trifft es jetzt wahrscheinlich ad hoc, weil gerade sich nichts bewegt und Google haben wahrscheinlich noch ausreichend Kapazitäten. Ich glaube, das ist so eine Gemengelage und hat sehr stark einfach mit der US-Zollpolitik zu tun und ein bisschen ein Machtkampf, könnte ich mir vorstellen, behind the scenes, den man vielleicht gar nicht so öffentlich sieht.
Also könnte sich ja Trump entgegen aller Erwartungen als ein großer Klimaschützer und Umweltschützer erweisen, indem er
unabsichtlich.
Ja, unabsichtlich, genau. Aber die größten Klimaschutzeffekte, die wir in den letzten Jahren hatten, waren ja sowieso unabsichtlich. Also ja, wenn man Covid zum Beispiel, genau. Also solche Dinge haben weit größere Auswirkungen als alles, was man so an Verbesserung umsetzen möchte oder zumindest plant umzusetzen. Ja,
das stimmt. Ja, wobei der Trump ist halt ein freies Radikal hier, ne? Also der wird eingebremst durch die Märkte. aber ja, also ich glaube, dass ich bin tatsächlich gespannt auf die Quartalszahlen von den Big Techs. Da wird man es sehen und auch wie sich tatsächlich der CapEx, wie sich die CapEx-Kosten tatsächlich verändert haben.
Ja.
Und bei Nvidia werden wir es auch natürlich auch massiv gespannt sehen.
Ja. Sicherlich, ja. Also da werden die nächsten Geschäftsberichte und Quartalszahlen sicherlich interessante Erkenntnisse offenbaren. Ja,
kommt ja dann auch die nächste Message, ne? Also was ich sehe es gerade hier in der Taskleiste. Flex Processing, ne?
Ja, richtig,
also
genau.
Wenn wir schon beim Thema Green IT sind, ja, beziehungsweise das ist wieder ein Kapazitätsproblem, würde ich jetzt mal hier sagen. OpenAI hat ja jetzt das Flex Processing eingeführt, wo du quasi dich dazu entscheiden kannst, dass jetzt deine Anfrage Zeit hat. Und deswegen wird es halt um die Hälfte günstiger. Und das Problem kann halt sein, dass dann halt auch Outages da sind. Ne? Das heißt, für Production ist es quasi untauglich, aber für so Staging oder Development-Umgebungen kann das schon sinnvoll sein, ne? Dass du da einfach sagst, so, und jetzt basteln wir ein bisschen, und wenn es jetzt ein bisschen länger dauert, ist es halt auch kein Drama. Kostet dafür halt die Hälfte.
Ich finde auch, dass das sinnvoll ist, also ökonomisch und auch ökologisch sinnvoll, dass an alles, was man mit KI anstellt, dass da ein Preisschild dran hängt. Ja, also dass man sich dann schon auch überlegt, was mache ich denn jetzt da mit diesem Tool sinnvollerweise? Ich meine, ich hatte ja letzte Woche drüber erzählt, dieser Actionfigur-Hype, der jetzt da war. Ja, also das, klar machen die Leute das, weil es in Anführungszeichen nichts kostet. Natürlich kostet es was, aber das sind halt externe Kosten, also sozusagen Kosten, die die Allgemeinheit dann tragen, aber nicht der Einzelne und so wie mit vielen, was wir so konsumieren. Und wenn es dann aber heißt, hier, du musst aber jetzt, keine Ahnung, 50 Cent bezahlen, wenn du sowas machst, dann wird das Ganze, glaube ich, so ein bisschen sich ändern. Ja? Und dieses Modell hier jetzt zum Beispiel ist ja jetzt nur, steht für mich sinnbildlich dafür, dass man in dem, wie man KI-Tools verwendet, natürlich auch gewisse Kriterien rationalerweise anwenden sollte. Und normalerweise ist das eben so, wir BWLer wissen das ja, der sogenannte Homo Ökonomicus, der eben darauf Wert legt, sozusagen seinen Gewinn oder seinen Wohlstand zu maximieren, ja, der wird natürlich dann schon schauen, was kostet das. Und ich glaube, so wird es dann in Zukunft funktionieren müssen. Meine persönliche Meinung, wissen wir auch
schon. Das ist die Zukunft. Also Preis wird entscheidend sein. Also noch sind wir in dieser Ramp-up-Phase, wo es tatsächlich um Performance, um die Performance und um die Qualität geht. Aber irgendwann werden wir einen Good Enough-Status erreichen, und dann ist es nur noch mehr Kosten, und dann geht es in Commodity aller Telekom-Verträge. Ja. Das kennen wir. Da sind wir uns sehr recht einig.
Das haben wir in der Hypezeit des Internets auch gesehen. Da waren ja auch viele Dienste kostenlos. Ich glaube, wir haben hier auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Also ich kann mich noch erinnern, da konnte man über bestimmte Plattformen kostenlose SMS verschicken oder Leute anrufen. Und das hat dann auch zu allerlei lustigen Spielereien geführt. Und irgendwann hat es halt dann mal was gekostet. Und dann war das auch wieder vorbei. Und ich glaube, in so einer Phase sind wir jetzt auch. Aber das Ganze bringt natürlich auch interessante, konkrete und auch für uns alle relevante Implikationen mit sich, nämlich KI in Aktion. Da hast du ein schönes Beispiel mitgebracht, und zwar KI-Drohnenrennen in Abu Dhabi. Erzähl doch mal darüber etwas.
Also eigentlich eine Side-Notiz. Es gibt ja diese Drohnenrennen, also das ist so Meisterschaften. Das ist in so First-Person-View. Es gibt nur eine Kamera nach vorne, und dann werden halt so gewisse Parcours geflogen. Und dann gibt es halt so Weltmeisterschaften. Und diese Drohnen fliegen da irgendwie mit 150 km/h durch die Gegend und müssen da durch engste Parcours durch. Und die werden halt aktuell noch von Menschen gesteuert. Und jetzt gab es das erste Mal, also KI-gesteuerte Drohnen haben zwar immer mitgemacht, haben aber kläglich versagt immer. Und jetzt ist zum ersten Mal tatsächlich so, dass KI-gesteuerte Drohnen diese Rennen gewonnen haben. Und das ist jetzt zwar ein, also viele denken sich, ja, so what, ne? Aber wenn man das irgendwie ein bisschen den Hintergrund dahinter sich überlegt, dann heißt das, dass autonom fliegende Drohnen mittlerweile besser sein werden als Menschen. Und das ändert natürlich die Kriegsführung. Das ändert auch viel im Katastrophenschutz, in der Logistik. Also es gibt ganz viele Use Cases, wo diese autonom fliegenden Drohnen und die zeitkritisch relevanten Bewegungsabläufe von Drohnen wichtig sind. Und ja, also ich finde, das ist ein bisschen beängstigend, weil gerade in der autonomen Kriegsführung und der KI-gesteuerten Kriegsführung könnte das jetzt die Ersten dazu anleiten, das noch weiter auszubauen. Es gibt auch schon viele, es gibt ein paar israelische Unternehmen, die hier schon mit so Kamikaze-Drohnen arbeiten. Das sind meistens eher so Kleindrohnen, die aber mit irgendwelchen Sprengstoffen sozusagen bestückt sind und dann in Schwärmen losfliegen und dann halt gezielt Menschen ausschalten oder im Gebäudekampf Ziele ausschalten. Das ist jetzt nicht ganz so publik, aber es gibt diese Unternehmen und auch Unternehmen wie Anduril und viele andere Militärunternehmen forschen hier an den Themen. Und das finde ich, ich weiß nicht, wie ich das finde. Ehrlich gesagt, es ist kann gut sein. Also in der zivilen Luft- und Raumfahrt finde ich das gut, weil gerade in so Themen wie Katastrophenschutz, wenn Drohnen irgendwie autonom durch eingestürzte Gebäude, Erdbebengebiete, was auch immer fliegen oder großräumig Menschen ausfindig machen, dann ist das ein super Use Case, aber halt im kriegerischen oder militärischen Kontext könnte das halt tatsächlich noch die nächste Stufe gehen. Und das ist ja jetzt schon der größte Teil des Krieges, wie wir auch in Russland sehen oder in Ukraine sehen, ist ja bereits Drohnen gesteuert. Und wenn die jetzt auch noch autonom besser sind als die Menschen, dann wird es halt noch schwieriger. Hast du da eine Meinung dazu oder?
Ich bin da ganz bei dir. Also ich finde es erschreckend, wenn dann die menschliche Entscheidungskomponente komplett wegfällt und die KI dann selber entscheiden kann, was und wen sie angreift oder ob sie zum Beispiel auf einen tatsächlichen oder auf einen vermuteten Angriff reagiert. Das wirft mich jetzt so gedanklich wieder so ein bisschen zurück in die 80er. Da hatten wir ja immer so ein bisschen Angst vor so einem Weltkrieg aus Versehen. Also dass irgendwelche Angriffe fehlgemeldet wurden und dass dann eben aufgrund der kurzen Reaktionszeiten dann sofort massiv gegengeschlagen wird. Und wir wissen ja, KI macht Fehler, haben wir ja heute auch schon wieder besprochen. Und wenn dann in so einem Fall ein solcher Fehler passiert, ohne dass dann noch ein Mensch eingreift, ich hoffe nicht, dass sowas mal jemals kommen wird, aber solche Gedanken mache ich mir lieber nicht. Aber es ist auch eine gute Überleitung, weil du hast ja noch ein Thema mitgebracht, ne? KI in der NATO. Damit wird ja auch KI jetzt mit so einem neuen System, wie heißt es, Maven Smart System, angewendet. Und erzähl mal ein bisschen dazu was noch.
Also Palantir, wer es noch nicht kennt, Palantir ist ja von Peter Thiel gegründet und jetzt mittlerweile halt ein sehr, also in staatlichen Organisationen integriertes KI-Unternehmen. Und die NATO hat jetzt in einem, also sechsmonatigen, ohne Ausschreibung im Schnelldurchgang, hat halt dieses MSS NATO-System gekauft und integriert. Und was das tut, ist, im Krieg gibt es ja ganz viele unterschiedliche Informationsquellen. Das heißt, am Feld gibt es von verschiedenen Truppen, dann von verschiedenen Aufklärungsflugzeugen, von Satellitenbildern. Es gibt ganz viele Quellen von Informationen und diese Informationen müssen in Echtzeit verarbeitet werden und zusammengesetzt werden, damit man gezielt Entscheidungen treffen kann, welcher Schritt als nächstes kommen soll. Also ob jetzt ein Angriff auf irgendwelche einzelnen Ziele oder ob irgendwelche Rückzugsmöglichkeiten sind, irgendwer ist gefangen eine Truppe kann keinen Rückzug machen, weil sie umkreist sind oder sowas oder unter Beschuss sind, dann müssen halt verschiedene Aktionen gleichzeitig passieren. Und bis jetzt ist es immer so gewesen, dass da hunderte von Menschen in der Zentrale drinnen waren, die diese Daten ausgewertet haben. Und jetzt gibt es halt dieses MSS NATO, das KI gesteuert diese Daten auswertet und dann Entscheidungskriterien schafft. Grundsätzlich ist die Idee nicht schlecht und sie ist auch schon in vielen NATO-Ländern auch im Einsatz. Also insofern ist es nicht schlecht. Kompliziert finde ich, dass es ehrlich gesagt von Palantir ist oder von USA, weil wir jetzt gerade sehen, dass wir uns eigentlich auf die USA nicht verlassen können und auch auf amerikanische Technologie uns nicht verlassen sollten, weil es im Ernstfall dann einfach, ja, sind sie einfach, machen sie einen Rückzieher, haben irgendeinen Verrückten an der Spitze, der tut und lässt, was er will, wird vielleicht autoritär, stürzt alle in die Weltwirtschaftskrise und löst vielleicht unabsichtlich einen Krieg mit Asien oder mit China aus. Das ist alles sehr kompliziert. Deswegen weiß ich nicht, ob es eine gute Idee ist, amerikanische Unternehmen, vor allem Unternehmen wie Palantir, die so eine starke Nähe zu Trump haben, da reinzulassen. Aber das wurde jetzt im Schnelldurchgang durchgeführt. Aber ja, also ich bin da ein bisschen kritisch. Ich finde Palantir selber auch als Unternehmen ein bisschen gruselig. Das sind so die die Männer in den schwarzen Jacken. hat immer so ein bisschen den SS-Beigeschmack bei mir. Aber ja, da bin ich vielleicht der Einzige, der das so sieht. Ja. Aber es gibt halt auch andere Staaten, die jetzt auch KI einsetzen. Da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Und zwar die Vereinigten Arabischen Emirate. Die haben jetzt KI im Einsatz, und zwar für Gesetzgebungen lustigerweise. Die haben jetzt quasi eine KI gebaut, die ihnen helfen soll, Entscheidungen zu treffen, welche Gesetze gut sind, welche schlecht sind, welche durchgesetzt werden sollten, wie sie formuliert werden sollten, die Rechenschaftspflichten dokumentiert und all diese Sachen automatisiert ausarbeitet. Das führt natürlich dazu, dass die viel schneller dann sind, also dass vielleicht Entscheidungen oder Umsetzungen in der Regierung deutlich schneller passieren und vielleicht bessere Grundlagen haben. Also in einer perfekten Welt sollte KI deutlich bessere Entscheidungen treffen als Politiker. Aber wir haben auch schon uns geirrt, als wir gesagt haben, Unternehmer sind die besseren Politiker. Und das ist nachweislich falsch. Und ob KI der bessere Politiker oder der bessere Regierungsbeamte ist, wird sich erst zeigen. Die Saudis werden es uns vormachen. Wenn es gut ist, können wir es ja übernehmen. Wenn es schlecht ist, ja, werden wir die Folgen davon sehen.
Ja. Besser erstmal, dass es woanders ausprobiert wird als bei uns. Ich glaube, das sehe ich ähnlich. Ja. Ich finde es auch schon ein bisschen gruselig. Also wenn dann die KI Gesetze macht oder Entscheidungen trifft, oder vielleicht haben wir irgendwann sogar in der Justiz KI, dass wir gar keine Richter mehr brauchen, dann wird es halt per KI entschieden. Ja. Ist zumindest mal
objektiv. Naja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist, weil wenn die Entscheidungskriterien das Gesetz sind, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht schlecht und dann würde es weniger Bias geben. Oder halt würde es nicht mehr davon abhängen, ob der Richter in der Früh gut gefrühstückt hat oder in einem Darmwind irgendwie den Tag versaut.
Da gibt es so eine Untersuchung, glaube ich. Hatten wir nicht da schon mal drüber gesprochen, dass, glaube ich, je nach Tageszeit oder wann das Urteil gefällt wird, eher zugunsten oder zu Ungunsten des Angeklagten entschieden wird. Ich glaube,
genau, da gibt es ein sehr gutes Buch von Daniel, von Kahnemann. Von Kahnemann, das heißt Noise, wo er genau über diese Thematik schreibt. Also Kahnemann ist der Wirtschaftsnobelpreisträger, mittlerweile leider gestorben, glaube ich. Er ist, glaube ich, gestorben, ja. Und hat eben statistisch nachgewiesen, dass halt gerade in der amerikanischen Justiz sehr, sehr viele Fehler passieren und dass es nicht nur Bias gibt, sondern halt auch Noise. Und Noise ist eben, also wenn man es in einer Zielscheibe, also wenn man das beschreiben will, Bias ist, du hast eine Zielscheibe und du schießt immer nach rechts oben. Ja? Und Noise wäre, du schießt nicht in die Mitte, sondern es ist verteilt über die ganze Zielscheibe. Das ist dann sogenannt die Noise. Und je breiter das ist, desto größer ist die Noise und je enger das ist, desto weniger ist Noise. Und eben solche Faktoren wie der Gemütszustand der Richter, die Tageszeit, ob der gegessen hat oder nicht, ob er schwarz ist oder ob er weiß ist, ob er irgendeine Präferenz hat, irgendjemanden ähnlich schaut, hat einen deutlich größeren Einfluss auf die Entscheidung als die Tat selber. Ja? Und das ist halt, das könnte man, zumindest Neues könnte man ausschließen mit KI. Bias wahrscheinlich nicht, aber damit hätte man schon mindestens ein Drittel der falschen Urteile statistisch gesehen. Also es sind, glaube ich, über 46%, wenn ich mich noch richtig erinnere, sind Noise-Entscheidungen, die basierend auf Noise sozusagen falsch getroffen wurden. Mhm. Und damit ist fast die Hälfte der falschen Urteile reduziert. Ja, und das wäre schon mal nicht schlecht.
Dann haben wir vielleicht wirklich irgendwann mal so, kennst du den Film Judge Dredd? Mit
Wesley Snipes? Wesley Snipes.
Genau, das haben wir dann irgendwann mal.
Ja, vielleicht.
Es war heute wieder eine Menge dabei und man merkt auch, dass wir jetzt die letzten zwei Male nicht miteinander hier ausgetauscht haben, denn es war wieder so viel, über das wir sprechen konnten heute und hat mir wieder riesig Spaß gemacht und es ist einfach auch mal schön, Feedback zu bekommen dann auf die Punkte, weil man sich natürlich schon eine Meinung bildet und es schön ist dann einfach auch mal noch mindestens eine andere Meinung dazu zu hören. Also hat mir wieder viel Spaß gemacht und auch vor allem dein Input hier wieder zu haben und deine Erfahrung aus der Praxis. Das bereichert das Ganze hier auch immer insbesondere, finde ich.
Ja, danke, danke. Das kann ich nur zurückgeben. Also das empfinde ich genauso. Und es ist tatsächlich, also als ich da alleine aufgenommen habe, da fehlt dann tatsächlich etwas. Man kommt sich einfach vor wie so ein Dampfplauderer die ganze Zeit. Einfach nur. Bei mir hat es ja doch länger gedauert als bei dir. Du hast das schön knackig und professionell runtergebracht und ich habe mich da hingeleilt über 40 Minuten.
Ich habe es mir auch gern angehört, deinen Podcast. Ich fand es auch interessant und ich fand es auch sehr kurzweilig.
Ach, sehr gut. Ja. Also ich finde es auf jeden Fall zu zweit besser, weil man hat irgendwie den Austausch, man kann auch mal einfach unterschiedliche Perspektiven betrachten und umso mehr freut es mich, wenn es auch die Zuhörer wollen. Wir haben jetzt keine dezidierten Hinweise darauf bekommen, was Ihnen besser gefallen hat, ob das kurze Format oder das lange Format. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das lange Format gut genug ist, wie wir es haben. Und danke an alle, die es bis hierher geschafft haben. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderbare Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder, zusammen mit dem Christian hoffentlich wieder, mit den letzten News und bis dahin. Tschüss.
Wünsche euch was. Bis dann. Freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.